Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Innovationsfonds und Praxisnetze. Neue Impulse für die Versorgung. Fachjournalistin und Einblickredakteurin Mirjam Bauer sprach beim Kongress für Gesundheitsnetzwerker in Berlin mit Frau Prof. Dr. Clarissa Kurscheid über den Innovationsfonds des gemeinsamen Bundesausschusses GBA. In einem zweiten Gespräch mit Dr. Thomas Schang ging es um die regulatorischen Anforderungen für Praxisnetze.
Frau Prof. Dr. Clarissa Kurscheid ist Geschäftsführerin der Figus GmbH, einem privaten Forschungsinstitut für Gesundheits- und Systemgestaltung. Ihr Schwerpunkt ist die Beratung von Ärztenetzen und Institutionen im Bereich Versorgungsforschung. Frau Prof. Kurscheid ist Präsidentin der Europäischen Fachhochschule in Köln. Sie moderierte beim 17. Kongress für Gesundheitsnetzwerker in Berlin den Expertentalk »Der Innovationsfonds auf dem Prüfstand«.
Dr. Thomas Schang ist Facharzt für Chirurgie. Dr. Schang verantwortet die medizinische Leitung des Telearztzentrum IFE Gesundheits GmbH in Nehmten. Er ist Vorsitzender des Ärztenetz Eutin Malente e.V. sowie des Dachverbandes der Praxisnetze Schleswig-Holstein. Dr. Schang ist weiter Vorstandsmitglied der Ärztekammer Schleswig-Holstein. Beim Kongress für Gesundheitsnetzwerker nahm er an der Podiumsdiskussion Versorgung in der Krise, wie schaffen wir zukunftsfähige Strukturen teil und sprach als Experte zum Thema Anforderungen nach 10 Jahren Praxisnetzanerkennung, braucht es eine Überarbeitung des Paragraph 87b SGB V?
Frau Professor Kurscheid, gehört der Innovationsfonds wirklich auf den Prüfstand?
Ich denke mal, das Thema war jetzt so gewählt, Innovationsfonds auf dem Prüfstand, und grundsätzlich, so ist auch mein Gedanke, wenn wir mit versicherten Geldern umgehen, mit denen, die wir ja seit 2016 investieren, bedarf es einer regelmäßigen Überprüfung, ob das, was wir planen, tatsächlich noch so ist, wie es denn teilweise die Idee dessen war.
Sie selber haben schon 2 Innovationsfondsprojekte begleitet. Worum handelte es sich dabei?
Naja, also das eine geht um die Versorgungsformen. Hier ist ein sektorübergreifendes Projekt in 5 Kliniken in NRW, wo wir multimorbide Menschen begleiten, das Ganze mit einem smarten Assistenten und einem dabei mit umgebenden Fallmanagement. Möglicherweise ist es weniger innovativ, aber es zeigt, und dadurch, dass wir es an 5 Stellen gleichzeitig machen, dass eine zeitnahe Umsetzung in regelversorgungsartige Strukturen halt machbar ist. Und das ist meines Erachtens so einer der innovativen Elemente daran. Und das zweite, da geht es um geschlechtsspezifische Versorgung. Es kommt aus der Versorgungsforschung. Und wir schauen uns den Versorgungsgap an, der innerhalb der Leitlinien besteht, und dem versorgenden Alltag. Das sind die beiden Projekte. Allerdings standen die hier gar nicht in dem Sinne im Vordergrund, sondern hier ging es erstmal allgemein. Als Diskutantinnen und Diskutanten hatte ich Professor Volker Amelung von der Medizinischen Hochschule Hannover und vom INAF Frau Dr. Carola Reimann, Vorsitzende des Bundesverbands der AOK. Und wir sind beide, oder wir sind zu dritt eigentlich dazu übergekommen, ja, dass der Innovationsfonds auch positive Effekte hat im Hinblick auf die Zusammenarbeitsstrukturen, nämlich durch den Innovationsfonds oder durch die Projekte des Innovationsfonds sind die Versorgenden gezwungen worden, miteinander zu arbeiten. Das heißt, wir hatten Niedergelassene, wir hatten Akteurinnen und Akteure aus dem stationären Sektor, die gemeinsam miteinander arbeiten müssen. Die Krankenkassen beteiligen sich, die Forschenden beteiligen sich. Das heißt, ich habe tatsächlich eine Gruppe, die natürlich hier projektbezogen ist, die miteinander eng an der Versorgung Teilhabe hat. Das ist mit Sicherheit ein ganz wichtiges Thema innerhalb des Innovationsfonds, was nicht auf dem Prüfstand steht, aber was nochmal herausgearbeitet wurde. Das andere ist, dass teilweise die Projekte wenig innovativ sind. Und wenn Sie jetzt das Projekt auch sehen, welches ich jetzt eben als erstes Versorgungsformenprojekt genannt habe. Das Innovative ist ja nicht die sektorübergreifende Versorgung. Diese Hürde sollten wir schon seit vielen Jahren theoretisch überwunden haben. Aber das Innovative ist dann halt, es gleichzeitig an 5 Standorten in NRW mit Ballungsgebiet und urbaner Struktur halt auszuprobieren. Das ist dann wiederum innovativ. Aber da nochmal zurück zu unserer Veranstaltung. Ist es denn immer notwendig, dass man so Riesenprojekte auch entsprechend bringt? Und ist es da an der Stelle vielleicht auch gut, dass man sagt, nein, wir sind in kleinen Formen? Oder ist es vielleicht eher notwendig, dass von Seiten der Krankenversicherung Projekte schnell rausgegeben werden, die halt dann ohne diese große Antragsvorgänge dann halt kurzfristig passieren können, dann haben sie allein vom Zeitraum den innovativen Charakter. Und auch das ist ein Thema, das halt die beide Diskutanten und Diskutantinnen sagten, ja, es bräuchte einerseits einen zentralen Innovationsfonds, vielleicht in kleinerer finanzieller Größe. Und es bräuchte zusätzlich ein sogenanntes Innovationsbudget, was die Krankenkassen zur Verfügung haben, was sie verpflichtend jährlich ausgeben an Projekte mit Regionsbezug in etwas kleineren Strukturen, wo sie aktiv mit dabei sind.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft, damit diese Innovor-Projekte wirklich in die Fläche und in die Versorgung kommen?
Also zum einen ist es, und das haben wir in den letzten 6 Jahren mitgekriegt, ein Innovationsfondsprojekt ist nicht geschaffen für die Regelversorgung. Und es wird auch, glaube ich, nie ein ganzes Projekt in die Regelversorgung übergehen. Teile des Innovationsprojektes oder Innovationsfondsprojektes sind durchaus geschaffen. Also wirklich, Amelung hat es eben Goldstücke genannt. Ja, also die Nuggets rausziehen und die mit in die Regelversorgung reinpacken. Das kann ein großer Mehrwert sein. Das wünsche ich mir auch, dass das viel intensiver gemacht wird. Und ich wünsche mir ganz klar, dass wir auch in der Evaluation der Versorgungsformen, wie auch in der Versorgungsforschung, wegkommen von diesen hochkomplexen Studiendesigns, die an RCTs erinnern, also an Randomized Controlled Trials, die halt in der Real-Life-Caring gar nicht umsetzbar sind, sondern dass hier logisch einfach begleitet und evaluiert wird. Und das sind die beiden Wünsche, die ich gut finde.
Herzlichen Dank, Frau Professor Kurscheid, für das Interview. Herr Dr. Schang, was war die Gründungsidee der Ärztenetze vor um die 20 Jahren?
Die Gründungsidee war eigentlich die Erkenntnis der niedergelassenen Ärzte, dass eine bessere Kooperation und Koordination der Versorgung, nicht nur der ambulanten Versorgung, sondern auch der sektorübergreifenden Versorgung notwendig ist. Das ist eine Erkenntnis, die eigentlich seit vielen Jahren mantramäßig in jedem Gutachten des Sachverständigenrats zur Entwicklung im Gesundheitswesen wiederholt wird und bis heute auch immer wieder neu gestellt wird. Also die Idee war, dass im Sinne einer Graswurzelbewegung die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte vor Ort auf die Idee gekommen sind, sich zusammenzuschließen, um gemeinsam an einer besseren kooperativen Versorgung zu arbeiten. Befeuert wurde das Ganze von der Möglichkeit seit Anfang der Nullerjahre, seit 2004 genauer genommen, dass es Möglichkeiten gab, integrierte Versorgungsverträge abzuschließen, auch für Ärztenetze, wenn sie denn einen gewissen Standard hatten, und auch sogenannte Strukturverträge abzuschließen mit Krankenkassen und KVen, um bestimmte Versorgungsziele zu erreichen. Das war eigentlich die Idee und diese Idee ist bis heute wichtig. Und insofern ist eigentlich auch die Frage, inwieweit die Rahmenrichtlinie, die von Kassenärztlicher Bundesvereinigung und vom GKV Spitzenverband gemeinsam erstellt wird, zur Anerkennung dieser Ärztenetze, inwieweit diese Rahmenrichtlinie dieser Gründungsidee Vorschub leistet.
Genau über diese Rahmenrichtlinie zur Anerkennung von Ärztenetzen, laut § 87b des SGBV sprechen Sie. Was beinhaltet diese denn konkret?
Die Rahmenrichtlinie beinhaltet bestimmte Voraussetzungen, die zu einer Anerkennung eines Ärztenetzes oder Praxisnetzes durch ihre zuständige kassenärztliche Vereinigung führen kann. Und das bedeutet auf drei verschiedene Stufen verteilt, Basisstufe, Stufe 1, Stufe 2. Das sind in der Basisstufe vor allen Dingen geschäftsmäßige, strukturelle Voraussetzungen gegeben sein müssen, wie eine vertragsfähige Organisation, eine hauptamtliche Geschäftsführung, einzelne Projekte, die bereits begonnen worden sind, eine Darlegungsfähigkeit, was macht das Netz eigentlich, welche Patienten werden versorgt vom Netz, wie viele, welche Krankheiten sind, wie häufig und so weiter. Und während in den Folgestufen 1 und 2 dann die Ansprüche steigen, hinsichtlich Kooperationsverträgen mit übrigen Versorgern wie Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Therapiepraxen aus der Region bis hin zu Behandlungsfahrten, das heißt Absprachen, wie ist der Weg eines Patienten vom Hausarzt zum Facharzt zur Klinik und wieder zurück. Welche Schritte sollten da möglichst in gegenseitiger Absprache eingehalten werden? Das ist sozusagen die Königsdisziplin der Ärztenetze. Mit dieser Anerkennung ist zum einen verbunden ein Qualitätssiegel. Das heißt, Netze sind interessant als mögliche Vertragspartner von Kostenträgern zum Beispiel oder auch Netze als Förderungsempfänger von Förderprojekten der Länder, des Bundes bis hin zu Innovationsfondsprojekten, die einige Netze auch bekommen haben. Und das andere ist, dass eben Qualitätsstandards gesetzt werden. Und das andere ist, dass mit den Rahmenrichtlinien auch eine Zielsetzung erfolgt, dass den Netzen Anhaltspunkte gegeben werden, wohin sollten sie sich möglichst entwickeln, um bestimmten Anforderungen zu genügen.
Sie sind in einem engen Austausch mit den KVen, weil manche da vorangehen, andere noch Föderalismus technisch zurückstehen. Was würden Sie sich denn wünschen für die Zukunft, was hier passieren müsste?
Ja, das KV-System ist natürlich sehr föderal angelegt und als Bundesverband der Arzt- und Praxisnetze sind wir in erster Linie natürlich im Austausch mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die aber wie gesagt auch nicht allein die Rahmenrichtlinien festlegt. Aber wir sind da in einem sehr guten, vertrauensvollen Austausch. Was überhaupt aus unserer Sicht machbar ist in Ärztenetzen, was wünschenswert ist. Etwas, was wir für wichtig halten, ist, dass diese Rahmenbedingungen möglichst einheitlich, bundeseinheitlich angewendet werden. Allerdings, die KVen sind frei in der Anwendung der Rahmenrichtlinie. Die Rahmenrichtlinie wird teilweise 1:1 übernommen, teilweise aber auch abgeändert. Ja? Auch die Förderungsmöglichkeiten, einige KVen wie Schleswig-Holstein war hier Vorreiter und aber auch Westfalen-Lippe ist da führend mittlerweile, fördern anerkannte Ärztenetze, die bestimmte Qualitätskriterien erreichen mit einem Geldbetrag, um zum Beispiel eine professionelle Geschäftsführung, ein Netzbüro überhaupt finanzieren zu können. Andere Netze müssen dies aus Eigenmitteln, aus Bordmitteln machen, mit Mitgliedsbeiträgen zum Beispiel. Und haben denn eben auch entsprechende Schwierigkeiten, sich so zu finanzieren und zu professionalisieren. Also einheitliche Regelungen wären wünschenswert, aber das kann zum Beispiel die Kassenärztliche Bundesvereinigung nicht vorgeben. Das ist eine Entscheidung der Einzel-KVen.
Eine andere Frage noch. Inwieweit spielt die Digitalisierung eine Rolle in diesen Netzen?
Ja, die Digitalisierung ist kein Ziel an sich, sondern ist ein Werkzeug zur vernetzten, zur kooperativen, koordinierten Versorgung. Wenn ich viele Patienten von vielen Leistungserbringern behandeln lasse, dann muss da ein Informationsaustausch erfolgen. Und zu diesem Informationsaustausch ist eine Digitalisierung natürlich sehr wichtig. Allerdings eine Digitalisierung ohne ein zuvor bestehendes analoges Netzwerk und analoge Ideen, wie die Versorgung erfolgen sollte, nutzt die Digitalisierung alleine rein gar nichts. Aber wenn ich eine analoge, vernetzte Struktur habe, dann ist Digitalisierung eine große Erleichterung, muss aber umgesetzt werden und da sind viele Hürden zu nehmen. Datenschutz ist eine, aber nicht bei weitem nicht die größte.
Wann glauben Sie denn, dass die Ärzte in den jeweiligen Ärztenetzen vollkommen durchdigitalisiert sind? Sind wir da noch in einem Zeitraum von 5 oder 10 Jahren oder was denken Sie da?
Da muss ich mal meine Glaskugel zu Hause fragen, das weiß ich nicht. Denn das Thema Digitalisierung, das hören wir natürlich alle schon seit 2000. Ich weiß noch, dass Anfang der Nullerjahre Ola Schmidt mit einer elektronischen Gesundheitskarte in Flensburg von der Arztpraxis zur Apotheke ging, um ein elektronisches Rezept einzulösen. Das war irgendwann um 2003 oder 2004. Seitdem ist zwar vieles passiert, aber das elektronische Rezept zum Beispiel ist und die elektronische Patientenakte ist immer noch vom Fliegen ein Stück weit entfernt, obwohl wir jetzt die Hoffnung haben können, dass das wirklich vorangeht. Und es gibt tatsächlich einzelne Praxen, auch und gerade innerhalb von Ärztenetzen, die da ein gewisses Versuchslabor darstellen, auch innovative Versorgungsformen umzusetzen, dass einzelne Praxen tatsächlich schon durchdigitalisiert sind. Also wo Videosprechstunden, elektronisches Rezept, elektronische Krankschreibung, elektronische Prozesskontrolle, wo das tatsächlich schon Alltag ist und diejenigen, die es machen und implementiert haben, haben davon nicht nur arbeitstechnische, sondern tatsächlich auch wirtschaftliche Vorteile.
Dann wünsche ich uns ein kristallklares Blickfeld in die Kugel, die vielleicht in den nächsten Jahren doch noch ein wenig Vorteile hier darstellt. Und ich danke Ihnen für das Interview, Herr Dr. Chang.
Gerne.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.